Hallo zusammen, das hier ist die Super Sonder Special Edition, entstanden aus WhatsApp-Nachrichten und den Highlights aus 10 Folgen dazwischen. Eine quasi Rundumschau. Wer war da? Was wurde besprochen? Warum sind die Menschen so toll, mit denen ich spreche? Und warum soll Trier, Luxemburg, Riol, Schweich an der Mosel und all die anderen Orte und natürlich Berlin von diesen Menschen erfahren? Simi will dazwischen. Folge 1, da bin ich im Gespräch mit Jimmy Berlin, a.k.a. Uwe Reinhardt. Uwe Reinhardt oder in Trier auch kurz den Uf. Langes U, kurzes F. Uf. Uf ist Künstler, wie ich finde, Poet. Er malt oder vielmehr er zeichnet fantastisch und ist aktiver Musiker nach wie vor in diversesten Bands in Trier. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, muss man mal googeln. Und war mal kurze Zeit in den 80ern ein Freund. Also er ist mit mir gegangen. Uf ist cool, nach wie vor sehr schön, cool gealtert, cooler Typ und wirkt so, als ob auch er die Phase der Lebenslüge übersprungen hat.
Was ich auch glaube, man muss echt immer ab 50 muss man selber auf sich aufpassen, dass man nicht anfängt, früher war alles besser.
Das ist ganz furchtbar.
Ganz
das
fand ich schon große immer Gefahr, furchtbar. Ganz große Gefahr.
Also auch, ich merke das so, wenn ich mit Freunden über Musik spreche. Viele denken ja auch so als Konsumenten in diesem, zumindest bei Männern ist das so, ich weiß nicht, ob Frauen das auch machen, in diesen Sportbegriffen. Bei Männern, dann ist dann immer, das ist der beste Gitarrist der Welt.
Weil, und weißt du auch, so. Weil da auch so ein Identifikationsmoment
ist. Und dann
dran
kommt dann
hängt.
Halt immer irgendein Schrat, aus der in den 80ern dann ist. Oh,
ja. Was ist das denn? Und jetzt frage ich dich, Uf, im Jahr 2024, ich krieg Besuch aus Berlin. Wo gehe ich in Trier hin? Mit den Leuten.
Das Schönsten, weil es ein bisschen schmutzig ist, finde ich, also jetzt von der Historie her, finde ich diesen Brunnen am Hauptmarkt, wo diese Affen sich aus dem Hintern die Sachen rausziehen und sich an den Geschlechtsteilen lecken. Das ist ja so ein mittelalterlicher Brunnen. Die kannten ja gar nichts.
Stimmt.
Und das finde ich immer ganz witzig, weil damit rechnet man nicht, ne? Dass dann halt so, dass es da so hardcore dann dahergeht in diesem beschaulichen Örtchen Trier.
Ja, und dann habe ich gedacht, wenn ich dich fragen würde, was ist das coolste, der coolste Place to be hier in Trier, dass du dann sagen würdest, Luxemburg.
Ja, natürlich, also da würde ich, also da muss man ja schon sagen, das ist ja ein Riesenvorteil, weil das ja ein Land ist, wenn, okay, das ist ein Land, das zwar auf Koks, Nutten und Waffen aufgebaut ist.
Ist es so?
Ja gut, ich meine, das ist doch Blutgeld, oder? Über das die sich finanzieren. Also die, wenn da Banken ihr Geld deponieren, um das zu waschen, wird ja schon einiges aus dem Drogengeschäft da landen.
Ja, aber da passiert jetzt, also ich mag Luxemburg total. Du darfst jetzt nicht mehr nach Luxemburg.
Ja, okay.
Also zu Luxemburg, also das ist ja auch ein Plus an
Nur,
Trier,
die
muss
Kultur,
man sagen.
Das Kulturangebot ist natürlich
voilà.
Irre.
Habe ich euch zu viel versprochen? Uff. Oder Jimmy Berlin ist eine coole Socke. Uwe ist in vielen Ecken der Stadt zu finden. Musiknetzwerk, die sitzen in der Tuchfabrik in Trier. Da ist er aktiv und, glaube ich, auch im Vorstand. Nachtrag zu Jimmy Berlin. Hey, Uwe, wenn du das jetzt hörst, in Trier finden alle Frauen deine Stimme. Sexy. Als nächstes, als Folgegast war dann Valerie Schmidt, Frau Professor Valerie Schmidt. So viel Zeit muss sein. Valerie sitzt am Paulusplatz in Gebäude F Und sie ist Professorin für, jetzt kommt's, Achtung, transmediale fotografische Narration und Bildgestaltung. Genau, und Valerie macht auch selbst ganz tolle Fotos und hat mich auch schon mehrfach fotografiert und ich war immer sehr begeistert. Ja, Valerie Schmidt sprach mich tatsächlich in Neukölln mal an. Ja, und da habe ich das dann wie so eine Art Klammer aufgefasst, so eine Klammer oder so eine Brücke zwischen Berlin und Trier und habe mich total gefreut. Ich war dann ganz aufgeregt und wir haben sofort unsere Instagrams und unsere Facebook-Accounts verknüpft und unsere Telefonnummern ausgetauscht. Und ja, Valerie Schmidt mit DT und ich sind tatsächlich sowas wie frische Freundinnen, kann man so sagen.
Hysterie. Hysterie und Matratzen. Ich habe mich viel mit der Erfindung von Hysterie beschäftigt, was auch damit einherging, zu untersuchen, wie ich authentisch wirkende Fotografien inszenieren kann. Und Ende des 19. Jahrhunderts kam die Hysterie so in Mode, aber so als symptomatische Darstellung auch in der Kunst, wo sich Kunst und Wissenschaft einander bedingt haben. Und kurze Rede, es ist ein Fotobuch entstanden in der Salpêtrière in Paris unter der Leitung von Jean-Martin Charcot, der war auch einer der Leiter von Sigmund Freud übrigens. Und da wurde die Symptomatik von Hysterie erforscht, es wurden den Frauen ganz schreckliche Dinge angetan und auf ganz vielen fotografischen Bildern war oder fand die Hysterie auf Matratzen statt. Es kommt ja von dem griechischen Wort Hystera, was Gebärmutter bedeutet und auch schon Platon meinte, dass einmal im Monat sich die Gebärmutter der Frau durch den Körper windet und dann am Hirn festbeißt und sie dann verrückt wird.
Geil.
Also eine ziemlich wissenschaftliche Aussage von Männern, die dann darüber bestimmt haben, wie Frauen verrückt werden. Und sie haben dann sehr viel versucht, diese hysterischen Frauen zu heilen, indem sie die irgendwie vergewaltigt haben und ganz schlimme Dinge angetan haben, Lobotomien durchgeführt haben. So wurde auch der Dildo erfunden, unter anderem um die Hand der Doktorin zu entlasten, bei den Untersuchungen, also es sind ganz krude Geschichten da abgelaufen und die Hysterie wurde dann aber so inszeniert in den Fotografien, dann wurde ein Tableau angefertigt mit Radierungen von den hysterischen Zuständen bei der Frau und diese Formen habe ich dann in einer anderen Arbeit mit Matratzen wieder reinszeniert. Das war quasi so eine wirklich körperliche Performance, die ich da selber mit der Matratze durchgeführt habe, um sie zu fotografieren und habe dann behauptet, dass diese Reinszenierung oder die Hysterie der Matratze nicht weniger wahr ist als die in Anführungsstrichen originalen symptomatischen Darstellung der hysterischen Frauen. Ja, man kann sich das auch mal angucken, dann versteht man das vielleicht eher, was ich da mit den Matratzen für einen Quatsch mache. Bis vor kurzem lief die Ausstellung im Museum der Moderne in Salzburg und dort hatte ich die Möglichkeit mit wundervollen TänzerInnen von Seed Salzburg, von der Company, der Body Company, so eine Performance zu erarbeiten, die sie dann ein paar Mal dort im Museum aufgeführt haben, so im Loop quasi. Und das war eine wunderbare Performance mit einer Matratze. Es gibt noch Mitschnitte. Ich bin gerade dabei, das zusammenzuschneiden. Aha. Und dann kann man das auch irgendwann mal sehen.
Meine neue Freundin Valerie Schmidt mit DT. Nachdem Valerie Schmidt mit mir ein Gespräch im Dazwischen geführt hat, geht's jetzt weiter mit meinem Tongott. Ja, der Simon. Der Simon ist tatsächlich ein Tongott. Und er hat in Berlin für mich immer den guten Ton in der Semiville Show gemacht und hat ist auch mal als Musiker aufgetreten. Und Simon ist der einzige Ukrainer, den ich persönlich kennenlernen durfte. Simon ist ein ganz besonderer Charakter. Er ist ein Mann der Zwischentöne, ein leiser Mann, aber auch ein witziger Typ. Er verhilft immer sämtlichen Menschen, ihre Kreativität auszuleben. Viel Spaß mit Simon Gordeev, Doppel-E-V, so wird es jedenfalls geschrieben.
Ja, ich sehe mich so ein bisschen wie so eine Art Hebamme für Musik.
Hast du gerade Hebamme gesagt?
Genau, Hebamme oder Hebammer, weiß ich nicht, inwiefern da eine männliche Bezeichnung dafür gibt. Als Mensch, der den anderen hilft, ihre Ideen auszutragen und zu gebären. Ja, so sehe ich mich und so ist es auch. Also ich, wenn ich mich daran erinnere, wie diese Projekte zustande kommen und welchen Einsatz das von mir fordert immer wieder, ist es so, dass ich muss da mit meinem ganzen Herzen, meiner Seele, mit meinem ganzen Energie und Erfahrung ran, damit es die Form bekommt, die ich da spüre, die vielleicht noch gar nicht vorhanden ist. Aber um sie zu gestalten, ja, gebe ich alles. Es ist ja nicht nur eine reine Aufnahme. Ich muss ein Umfeld schaffen, in dem der Mensch sich wohlfühlt, sodass er sich öffnen kann, auch für emotional vor dem Mikrofon. Und sehr oft ist es so, dass wenn sie nach Hause gehen, diese Menschen, dass ich dann völlig zusammenbreche und erstmal auf der Couch liege und irgendwie an die Decke starre, um wieder die Kräfte zu bekommen. Ja, also das kostet mich viel Kraft, viel Energie, aber es ist auch eine Arbeit, die mich sehr erfüllt. Ich habe Anfang Februar ein Projekt zum Laufen gebracht, bei dem 15 Musikerinnen aus Deutschland einen ukrainischen Song auf Ukrainisch gesungen haben. Das war eine Audioaufnahme und ein Video und auch eine Spendenaktion. Wir haben 6.500 Euro gesammelt. Das Video ist also viral geworden, sehr viele Kommentare aus der Ukraine bekommen, womit wir gar nicht gerechnet haben. Genau deswegen habe ich ja auch erzählt am Anfang des Podcasts, dass ich überhaupt keine Zeit hatte, bis Ende März, bis Ostern kam. Genau, weil das mir auch ordentlich abverlangt hat. Ich habe auch, glaube ich, 2 Kilo verloren in der Zeit. Ja.
Ja, das war Simon Gordeev, mein Tongott. Ein Mensch mit ganz sensiblen Antennen und ein großes Talent in Sachen Ton und Musik. Simon? Dickes Bussi, weil du wirst auch wieder hier für mich schneiden. Und das ist toll. Ich danke dir und ich bin sehr happy, dich meinen Freund nennen zu dürfen. Ja, eigentlich kommt sie aus Koblenz. Sie war in den 80ern eine ganz wichtige Frau in Trier und sie ist es immer noch. Jutta ist gut gelaunt, gut aussehend, freundlich, unglaublich attraktiv. Sie ist eine Geschichtenerzählerin und sie ist die Frontfrau der in Trier bekanntesten Band nach Gildo Horn, nämlich Lufthansa. Sie war auch Inhaberin eines total abgefahrenen und sehr szenewichtigen Cafés in Trier in den 80er Jahren. Das Café Chacha. Eine Legende unter den Cafés. Jutta Padeike, sie ist einfach eine tolle. Viel Spaß.
Wir hatten so 5, 6 Nummern oder so und sind damit nach Bernkastel-Kues in ein Tonstudio gefahren. Wir wollten diese Demos machen, einfach mal, um
diese
die mal anzubieten.
Diese 5 Songs aufnehmen.
3 waren es eigentlich. Aber okay. Wir hatten auch nur 5, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und da saß da ein Typ, das war der If Bennett. Und der If Bennett war damals Sprecher bei Radio Luxemburg und fand das gut, was wir gemacht haben. Und dann hat gesagt, ich fahre zum Frank Farian. Ich kann ja eure Sachen mal mitnehmen. Ja, mach das mal. Nimm mal
gib
mit.
Gib mir eine Kassette mit, dann hole ich die mit zum Frank Farian.
Genau, so war das. Krass. Tatsächlich war das so. Und dann hat er das gemacht. Und dann kam ein Anruf. dem Frank hat das super gefallen, wir sollen mal vorbeikommen. Und das haben wir gemacht. Wir sind dann ehrfurchtsvoll in dieses Tonstudio nach Rosbach gefahren, wo wirklich Größen wie damals Bonnie M., hey, Eruption, später war da
Meatloaf. I can stand the rain.
Ja, weißt du, lauter so ganz bekannte Leute ein- und ausgegangen sind. Da waren wir ja so klein und wie Landeier und krass, ganz ehrfürchtig. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass der Frank echt ein ganz normaler Typ ist, der kam ja aus dem Saarland. Geil, einmal Saarländer, immer Saarländer.
Ich mag ja die Saarländer.
Ja, großes Herz. Sehr. Großes Herz, ja. Das hat er nie verloren. Und der war sehr, sehr, lieb und freundlich und hat uns alles erklärt. Und er sagt, ich hätte Bock, mit euch eine Platte zu machen. Und dann haben wir gesagt, ja klar, machen wir doch glatt. Und da hatten wir einen Plattenvertrag. Wir hatten fünf Nummern. Wir haben dann geschrieben, wie der Pelle und Fritz haben dann Nummern geschrieben. Wie verrückt, dass wir Material zusammenbekommen haben. Und haben dann den Sommer, 82 Sommer, haben wir die Platte da aufgenommen.
Nur Future.
Die Nur Future.
Das genau. War das erste Album.
Das war das erste Album. Und dann kam das, aber das hat sich dann und dann ging es los, dann ging es in Deutschland los mit dieser neuen deutschen Welle. Ich erinnere mich, diese Anekdote erzähle ich immer gerne. Ich saß im Auto, ich sollte nochmal kommen. Wir haben einen Song, der heißt Hitze, gib mir deine Hitze. Und da hat der Frank mich angerufen und gesagt, Jutta, das hast du mir nicht sexy genug gesungen, da muss viel mehr Gefühl und Sexappeal rein, du kannst das. Komm nochmal, das singen wir nochmal neu ein. Und auf der Fahrt dahin, ich bin ganz allein dahin gefahren, lief ein Stück im Radio und da dachte ich, wer ist das denn? Die hört sich ja so ähnlich an wie ich, von der Stimmfarbe her. Da war das die Nena mit Nur geträumt. Das war das erste Mal, dass ich den Titel Nur geträumt gehört habe. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich will auch nichts Falsches erzählen. Aber ich glaube, die Nena hatte auch dem Frank ihre Bänder angeboten und der Frank hat abgelehnt. Das war einfach eine verrückte Zeit. Ja, klar überlege ich mir auch manchmal dann in der Nachbetrachtung, ja, so die Jahre danach, wenn ich dann die Nena im Fernsehen Werbung für Weißer Riese hab machen sehen. Siehst du mal, aber die ist ein klein bisschen anders gelagert als du und die hatte Erfolg. Und wo endet das? Im Durchgeknalltsein. Das ist mir erspart geblieben.
Ja, umso fantastischer, dass Jutta immer noch Frontfrau der Band Lufthansa ist und dass es zu Weihnachten ein neues Album geben wird, neu abgemischt und super abgefahren, auch als Vinyl erhältlich. Also achtet mal drauf oder bestellt schon mal vor. Lufthansa, das neue Album. Jutta, ich grüße dich. Bussi Baba. Wer ist denn diese Frau mit diesem strengen Pony, denke ich mir noch. Als ich irgendwann vor 2,5 Jahren ganz am Anfang wieder frisch zurück in Trier durch die Innenstadt laufe. Und dann bin ich immer an ihrem extrem spannenden Schaufenster vorbei. Katze, hör bitte auf. Katze, Tibor dreht hier wieder völlig ab. Völlig frei, mein Supertiger. Anyway, zurück zu Tanja Kriebel. Sie hat vielen in Trier bekannt einen sehr abgefahrenen Laden in der Jakobstraße 33. Und wer bei ihr Konfektion ordert oder wer bei ihr Konfektion kauft, der kauft Mode fürs Leben. Tanja ist total besonders. Und Tanja macht auch diesen Salonabend in Berlin, Quatsch, in Trier natürlich, wo sie kreative Frauen einmal im Monat zusammenbringt, die sich untereinander alle fremd sind, um sie miteinander ins Gespräch zu bringen. Und das funktioniert fantastisch. Und Tanja Kriebel hat mich von der Straße geholt. An einem verregneten Samstag habe ich mich untergestellt in so einer Ladeneingangstür. Und dann kommt gegenüber, öffnet sich die Tür von eben ihrem Laden. Sie streckt den Kopf raus, diese strengen, langen Haare mit diesem Pony und zeigt nur mit dem Zeigefinger auf mich und winkt mich so ran. Und ich wollte erst nicht, dann gehe ich rein und gefühlte 20 Stunden später bin ich mit dem Kopf voller Geschichten erst wieder raus. Aber hört selbst, Tanja Kriebel.
Ja, also ich habe Glück gehabt und war dann mit der Kollektion relativ schnell in einer sehr bekannten Agentur.
Mit deiner ersten Kollektion?
Ich glaube, das war die zweite.
Nach dem Studium gleich?
Nach dem Studium, genau. Und war in der gleichen Agentur wie Martin Margiela in München. Und das hat das Ganze natürlich beschleunigt, ne? Und wir haben dann weltweit bis nach Japan geliefert am Ende. Und ich habe die Musterkollektion dann jedes Mal nach München geschickt. Und das war schon Wahnsinn. Also es ist wirklich explodiert und das war auch eine Herausforderung im Prinzip, diese enorme Umsatzsteigerung zu managen, weil wir alles selber produziert haben noch zu Beginn.
Später wie viele Leute haben da produziert? Wie kann ich
das also am Anfang waren das so 60 Heimarbeiter. Und man darf auch nicht vergessen, dass man in der Modebranche sehr viel Geld braucht, um das Ganze, also nicht für die ersten 2, 3 Kollektionen, sondern dann einfach, wenn man länger am Markt bestehen will, dann kostet das einfach irgendwann Geld. Und man schafft auch irgendwann die Aufgaben nicht mehr. Man muss dann delegieren können und genügend Leute einstellen. Und das war damals ganz schwierig. Also ich habe viel zu viel selbst übernommen von den Aufgaben, die angefallen sind. Das war ein großer Fehler. Und ich hatte auch viele Krisen. Und es hört sich vielleicht heute alles ganz einfach an. Aber ich bin auch gescheitert in vielen Dingen. Habe mich übernommen, mir die Latte auch zu hoch gelegt. Aber man darf nicht vergessen, dass man in seinen eigenen Möglichkeiten nur genau in dem Rahmen, in dem kann man sich bewegen. Aber sobald man versucht, irgendwie das Ultimative zu erreichen oder noch mehr oder einfach nicht einschätzen kann, was für ein Workload im Anschluss noch kommt, dann kann man auch ganz schön auf die Nase fallen. Das ist gefährlich. Es war kritisch. Also ich war ja da, wo ich immer hin wollte. Das darf man
also
auch nicht
da
vergessen.
Oben im Modehimmel, ja,
genau,
sozusagen.
Also das, was ich liebe und was ich mit jeder Faser oder jeder Zelle meines Körpers halt unbedingt wollte. Und zielgerichtet habe ich ja die Ausbildung auch gemacht extra und das Modedesignstudium. Also alles ausgerichtet auf den Job. Ich will irgendwann selbstständig sein und eine eigene Kollektion haben. So, dann bist du da, dann stellst du aber fest, okay, das schaffst du aber körperlich nicht.
Scheiße.
Ja, und es ist schwierig, da rauszukommen und meine Mutter hat mich da so ein bisschen zurechtgerückt.
Ja, aber dann hast du ja im Grunde, du hast gewonnen, ja, du kannst dir auf die Schulter klopfen, aber brichst vorher zusammen und kannst den Erfolg ja gar nicht für dich nutzen.
Nee.
Weil der Erfolg ja einfach, also Overload ist.
Ja, du musst dann einfach erkennen, dass es so nicht funktioniert. Dass du dich davon verabschieden musst. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, gut, ich will das nicht aufgeben, aber ich kann so auch nicht weitermachen. Mhm. Ich kaufe mir jetzt eine Pistole und schieße mir ein Loch in den Kopf. Und dann sagt meine Mutter, das lässt du mal schön bleiben. Natürlich ist das Quatsch. Ne? Du überdenkst dann natürlich alles. Aber um damit zu verdeutlichen, wie schwer mir das gefallen ist. Ne? Also du willst lieber sterben, als das, dich von dem zu verabschieden, was du erreicht hast. Das geht ja vielen sicher so. Ich habe keinen Kollektionswechsel zweimal jährlich, sondern ich entwerfe ständig neue Teile, so nach meinem Gefühl. Ne? Manchmal mache ich T-Shirts, manchmal Mäntel, manchmal Kleider, je nachdem, wo mir gerade der Sinn noch steht. Oder Mützen.
Gibt's oder ja auch schon Mäntel, in denen man wohnen kann.
Mäntel, in denen man wohnen kann, Mäntel, in denen man verreisen kann, Mäntel, die wandelbar sind, Kleider, die man verändern kann, Pullover, die man in 4 verschiedenen Variationen tragen kann. Und die Kollektion wird immer größer, das Angebot immer vielfältiger. Und das, was ich vor 30 Jahren entworfen habe, kann man heute immer noch bestellen, ja. Finde ich viel besser. Es ist nicht diese künstlich erzeugte Knappheit, die dich zum Kauf drängt, weil es dir das nächste Saison dieses Teil nicht mehr gibt. Sondern du kannst es jederzeit immer wieder kaufen. Und wenn du ein schwarzes Teil gekauft hast, dann kannst du dir das nächste Mal ein gelbes bestellen oder ein rotes.
Avant-Garderobe. Tanja Kriebel, die Designerin der Stadt Trier. Hör doch mal auf, Tibor. Nein, es ist Peter. Ach, diese Katzenviecher. Gut, zurück. Ich kenne ja schon auch in Trier so einige Bekanntheiten und Berühmtheiten und so, muss ich feststellen. Denn als nächstes haben wir im Dazwischen die Stefanie. Und die Stefanie ist die berühmteste, bekannteste Psychologin Europas. Anders kann man es nicht sagen.
Hast du Angst?
Vielleicht. Ich hatte ja früher auch immer schon Angst, wie du weißt, vor dir. Nein, aber ich blätter hier so rum und es sieht ja wirklich aus wie so ein Multiple-Choice-Ding für mich selber. Wie so ein Psychotest, nur eben seriös.
Genau. Also du lernst dann deine psychische Architektur kennen
Und das Wissen ist sowieso von ungeheurem Vorteil, wenn man es hat. Na, weil du dadurch natürlich auch eine riesig gute Menschenkenntnis dir erwirbst, weil wie gesagt, im Basic ticken wir alle gleich und der Rest ist immer nur Thema und Variation. Und du kannst natürlich aber auch deine Themen direkt damit bearbeiten. Mhm. Ja, und das ist ja das, was ich auch als Psychotherapeutin mache. Da kann man mir auch in meinem Podcast Stahl aber herzlich bei zuhören. Ich komme mal sehr schnell auf den Punkt, weil ich diese Strukturen einfach im Kopf habe. Und in diesen Büchern lege ich halt die Strukturen offen. Ich meine, das Kind in dir muss Heimat finden, ist im Grunde genommen auch ein Riesenstrukturbuch. Das ist wie ein Problemlöser-Algorithmus, wo jeder sein persönliches Problem mit bearbeiten kann.
Deswegen bist du so erfolgreich.
Genau. Im Grunde genommen ist das der Punkt, weil das ist wirklich der Punkt, weil jeder was damit anfangen kann, weil es ein Algorithmus so gesehen ist, also wirklich eine Problemlösestruktur und jeder kann sein individuelles Zeug da reinschmeißen, einmal durch einen Mixer und dann wieder, ich sag mal jetzt ein bisschen mit dem Augenzwinkern Gehalt da wieder rauskommen, aber tatsächlich hilft es ja extrem vielen Leuten und zum Beispiel das Kind, der muss Heimat finden, hat sich nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda auf die Spiegel-Bestsellerliste gearbeitet. Presse und so kam viel später. Die wollten dann irgendwann mal wissen, was ist denn da los? Weil am Anfang gar nicht jetzt so viel passiert ist und auch nicht so wahnsinnig viel Marketing und der Bucheinverkauf im Buchhandel war gar nicht so toll. Okay. Der Buchhandel war gar nicht so scharf auf das Buch. Ach ja, inneres Kind, alter Hut. Und dann hat es sich ganz langsam selber auf die Bestsellerliste gearbeitet.
Ne? Abgefahren.
Na, und dann habe ich den Herrn Ehrenspiel, inzwischen sind wir längst per Du, dann nochmal angerufen und habe gesagt, Herr Ehrenspiel, ich möchte Sie mal erinnern, wir hatten einen Deal. Und der Deal lautete so, ich schreibe Ihnen was Besseres, das habe ich gemacht. Aha. Und Sie bringen mich ganz groß raus. Und davon habe ich bisher noch nicht so viel gemerkt. Das Buch hat es bisher allein auf Platz 15 auf die Bestsellerliste geschafft.
Okay.
Ja, was soll ich tun? Ja, bringen Sie mich auf Platz 1.
Und das hat er gemacht.
Ja, er hat sicherlich nochmal Geld, Marketingbudget reingesteckt. Ne? Aber das ist es nicht allein. So ein Buch nur mit Marketing kann sich nicht ewig halten.
Und vor allem, wie lange bist du jetzt auf der Bestsellerliste? Wie lange?
7 Jahre, Platz 1 Jahresbestseller in der Kategorie Paperback-Sachbuch.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Das ist echt Wahnsinn. Hat noch kein Buch geschafft. Bin wirklich jetzt nicht arm und das finde ich total geil, weil mir das so viele Freiheiten ermöglicht und auch super ermöglicht, auch großzügig zu sein. Das ist ja auch ein schöner Aspekt, wenn du Geld verdienst, du kannst auch viel abgeben. Ne? Also kannst andere Leute unterstützen, muss nicht kleinlich sein. Ne? Zum Beispiel hier, du schneidest ja hier, oder machst ja immer deine Podcasts.
Ich
bin
ja eine deiner Nutznießerinnen hier.
Tonstudio, genau. Ja. Ich würde jetzt doch nie auf die Idee kommen, von dir dafür Geld zu verlangen. Ja, aber so ein Ding wird ja normalerweise Geld kosten.
Und ich sag's nochmal, du hast mir das angeboten. Ich habe dich das auch angeboten, weil ich hätte niemals gefragt.
Ja, das ist ja lieb. Genau. Aber das meine ich. Also man kann einfach großzügig sein. Ich bin ja jetzt nicht hier irgendwie auf Geld angewiesen. Und das finde ich auch einen schönen Aspekt, wenn man eben Geld hat. Nicht nur, dass es selber das Leben freier macht und auch sicherer. Es gibt ja auch ein großes Sicherheitsgefühl.
Ja.
Weil ich kenne auch so Existenzängste, obwohl die bei mir immer neurotischer Natur waren. Das muss ich ganz klar sagen. Aber ich kenne dieses Feeling, dass du so Angst hast. Und das ist natürlich schon schön. Und du kannst aber auch mit anderen großzügig sein. Das mag ich gern, diese Mischung.
Ja, sag ich doch. Sie ist nicht nur die bekannteste Psychofrau Europas, sie ist auch eine der nettesten. Ja, ich übertreibe immer. Ich weiß, Superlative. Aber ich bin ja laut Steffi auch eine... Ich vergesse immer diesen Fachbegriff. Ich bin eine... Ach, ich werde es nochmal nachschlagen. Dann fällt es mir wieder ein und ich trage es danach. Oder ihr hört mich als Klientin auch demnächst mal bei Steffi Stahl in ihrem Podcast. Er ist Punkchronist der Stadt Berlin. Er ist Elfenforscher und betreibt Forschung über Elfen in Island. Er ist somit auch Island-Experte, ist selbst auch Künstler, Erfinder der tödlichen Doris und er ist für mich einer der wichtigen, wenn nicht der wichtigste Kunsterklärer. Ja, es ist niemand anderes als Wolfgang Müller.
Ja, alles ist irgendwie nicht schwarz-weiß, ne? Also das ist klar. Also diese ganzen Grautöne, die verwirren ja auch sehr.
Das dazwischen ist nicht so einfach.
Nee, das muss man auch irgendwie ertragen und aushalten, diese Widersprüchlichkeit. Das ja, fällt den meisten schwer, weil das Leben ist kompliziert genug. Und dann ist es einfacher zu sagen, das ist so und der ist so und die sind so. Das ist so, damit kommt man dann ganz gut durchs Leben. Ist zwar doof, aber...
Und vor allen Dingen diskriminierend und falsch.
Ja, es ist immer, genau, Generalisierung ist immer bekloppt. Mhm. Und ja, und keine Meinung haben will man ja auch nicht. Also muss man irgendwas sagen und so. Und so, so können auch Populisten halt, sammeln sie ihr Publikum. Und das geht ja heute übers Internet auch nochmal so auf eine spezielle Weise, weißt du? Früher war dann irgendjemand der Dorfidiot, der irgendwelche komischen Thesen hat. Heute findet er den anderen Idioten von einem anderen Dorf und die verbinden sich und es wird eine richtige Masse.
Ja.
Eine relative Masse, ne? Mhm. Also es kann dann groß wirken, wenn die sich dann verabreden und sind dann plötzlich 2000 Idioten und Idiotinnen auf einem Haufen. Das macht ja schon Eindruck.
Ja. Und schön, wenn man so gendert, finde ich, Idioten und Idiotinnen zu gendern, ist einfach schön.
Das ist schön, ja.
Das ist ein sehr schönes Beispiel.
Mörder und Mörderinnen. Ja, ja, klar, das ist natürlich so, ne? Dass man natürlich dann keine Idealisierung betreiben darf. Man muss natürlich auch konsequent sein. Andererseits, ich finde das ja immer gut, Irritation oder also Veränderung in die Sprache zu bringen. Also zum Beispiel das Wort, also so einer von dieser sehr reaktionellen Deutsch, Verein Deutsche Sprache heißt das oder so. Aha. Das ist im Grunde so ein Sammelbecken von sehr rechten Leuten. Der sagte dann irgendwie, fand ich im Online, ja, dieses Gender-Quatsch und Gästinnen und so. Und dann habe ich dem eine Mail geschickt und gesagt, das Wort Gästinnen kommt bei Goethe vor und im Wörterbuch der Gebrüder Grimm ist über 100 Jahre alt. Ich meine, weil die auch immer sagen, unsere Sprache, unsere Tradition. Und dann kommt dann keine Antwort mehr. Mhm. Weißt du, das Wort Gästinnen gibt es bei Goethe und das kommt auch, und das hat man früher häufiger gesagt, ist halt heute selten geworden, aber es ist grammatikalisch gar nicht falsch, ne?
Ja, und vor allen Dingen, es kommt aus der Zeit, aus der glorreichen, guten alten Zeit.
Richtig.
Der viel zitierten.
Genau, und da sind wir genau bei diesem Schwarz-Weiß, ne? Leute, die so schwarz-weiß denken, sagen, ja, wir vertreten die Tradition, und dann sagst du den Leuten, naja, also Dresdner Christstollen, für diese ganzen Pegida-Deppen, der besteht auch nur aus orientalischen Gewürzen, die es nicht in Deutschland gibt. Also Mandelbäume wachsen in Deutschland nun mal nicht. Um das Wort Al. Alkohol kommt aus dem Arabischen. Alkohol. Artikel. Alkohol aus dem 17. Jahrhundert über Spanien nach Deutschland. Also das Wort Alkohol ist arabisch, genau wie Zucker und so weiter. Und Couch oder so und Matratze. Alles arabische Ursprünge. Das heißt, wenn du da die Reinheit, irgendwie so eine Klarheit, da bist du verloren. Also dann musst du dumm sein. Und du brauchst dumme Leute, die das dann glauben. Das heißt also, Kultur entsteht immer aus diesem Mischmasch, aus diesem Chaos.
Wolfgang Müller ist mein Held. Er hat mir irgendwann mal auch gesagt, Sinni, weißt du, ich interessiere mich immer zuerst für das, was mich eigentlich nicht so interessiert. Oder ich gucke erst mal dahin, wo die anderen nicht so hingucken. Weil da oft ganz viel drinsteckt. Und das habe ich mir von Wolfgang Müller so ein bisschen abgeguckt. Und mein Dazwischen ist irgendwie auch sehr inspiriert von ihm, dem Wolfgang Müller. Danke, Wolfgang, dass du dabei bist. Und Grüße nach Kreuzberg. Ja, ihn habe ich zuerst gesehen in der Glotze. Das war in so einer Phase, wo ich abends immer zum Einschlafen Markus Lanz geguckt habe. Und ich bin dann wirklich immer so weggedümpelt, kurz nachdem Markus Lanz sowas gesagt hat, wie schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und an einer Markus Lanz Session werde ich wach und sehe so ein total attraktiven, blonden Typen. Gutes Gesicht, ein bisschen gelebt, noch viel Haare dran und so. Und ich denke mir so, wow, der Typ ist bestimmt so ein Ex-Model, jetzt in die Jahre gekommen, hat irgendein Buch geschrieben über seine Jahre auf dem Laufsteg oder wie mich Sonja Riquel in den Arsch gekniffen hat oder irgend so. Ja, und hat eine reiche Frau, die ihm ermöglicht, seine Biografie zu veröffentlichen.
Weißt du, so, du hast selber nichts drauf so auf der Pfanne, ne? Aber sieht gut aus und hier so Segeltörn am Wochenende. Ja. Und
so Gunter Sachs für Arme.
Gunter Sachs für Arme, voilà.
Irgendwie sowas dachte ich. Und dann muss ich aber irgendwie wieder eingeschlafen sein und seine Bauchbinde habe ich halt immer verpasst. Bis ich irgendwann, er war ja dann öfter mal bei Lanz, dabei war, als die Bauchbinde eingeblendet wurde. Und da stand dann Dr. Hajo Schumacher, Journalist. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf.
Es ist total irre, was einem alles in den Kopf kommt mit diesem Dazwischen. Ich war vor 3 Jahren, da war noch Pandemie, bin ich eingeladen worden zu einem selbstorganisierten Schreibworkshop. Also Menschen, die mit Schreiben ihr Geld verdienen, Romanautoren, Sachbuchautoren, Drehbuchautor und so weiter, haben sich wirklich am Arsche des Propheten auf einem Gut in Mecklenburg getroffen. Da kann man auch nicht weg. Ich komme deswegen drauf, weil ich dieses Dazwischen wirklich eingeladen habe. Es war ein Dazwischen zwischen 2 größeren Jobs. Es war aber auch kein Urlaub. Es war irgendwie so, es war ungeplant, es war unorganisiert. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Hatte aber den Riesenvorteil, genau deswegen hatte ich auch keinen Plan. Ich hatte auch keine Agenda, keine To-Do-List. Sondern ich habe mich total auf das eingelassen, was da jetzt gerade passierte, von dem ich aber nicht wusste, was es sein würde. Da habe ich Michael kennengelernt. Das ist der Drehbuchautor. Wir sitzen zusammen an unserem 2. gemeinsamen Krimi. Was ich damit sagen will, in diesem Inzwischen, ist es passiert.
Steckt Energie drin.
Total. Mhm. Aber ich muss mich dann dazu zwingen, auch so alle Satellitenschüsseln, die ich so habe, so dann auch aufzurichten.
Schreiben, 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 zurück zu dem. Weil ich habe ja gesehen, dass du einen Krimi geschrieben hast.
Ja, heißt, nur der Tod ist schneller, laufende Ermittlungen. Es ist natürlich ein Läuferkrimi. Aha. Und der Kommissar heißt Perpedes.
Perpedes.
Ist das nicht lustig?
Witzig. Oder fast so witzig wie der Männerspagat.
Ja, und der arme Kerl, Mitte 30, hormonell noch bestens im Saft, aber weil er zu viel Sport und zu viel Polizei gemacht hat, so menschlich noch so ein bisschen unbeholfen, der ist jetzt zwischen den Frauen. Und die zerren alle an ihm rum. Und also das ist zwischen plus Kontrollverlust.
Okay.
Zwischen wie vielen Männern bist du gerade so hin und her gerissen? Also
ich bin im Moment zwischen 2 hin und her gerissen.
Gott, bist du langweilig.
2 Kater natürlich, was soll's sein? Ja.
Ist er nicht süß? Hat er nicht auch eine tolle Stimme? Hajo Schumacher ist einer der sozialst engagiertesten, gut aussehenden Männer, die ich kenne. Er ist zuverlässig, korrekt. Er ist vielseitig interessiert und immer da unterwegs, wo auch was gebraucht wird. Also er sieht was und er macht mit, er ist engagiert und er ist wahnsinnig nett. Und umso happier bin ich gewesen, dass auch Hajo mal wieder Zeit für mich hatte, mit mir im Dazwischen unterwegs zu sein. Nachtrag zu Hajo Schumacher. Er hat auch zusammen mit seiner Family einen Podcast, der aktuell noch Mutmach-Podcast heißt, betreibt aber auch laut Böhmermann und Olli Schulz einen Sex-Podcast. Ja, voll krass. Liege ich letztens auf dem Solarium, höre fest und flauschig. Und was erfahre ich da? Hajo macht einen Sex-Podcast. Und der heißt, glaube ich, sowas wie Ich frage für einen Freund. By the way, die Hintergrundgeräusche hier sind von Tibor und Peter, meinen Katern. kürzlich hat er den Goebbels gegeben im Kino. In Führer und Verführer, glaube ich, hieß der Film. Muss ich aber noch mal nachschauen. Habe ich leider im Kino verpasst. Jetzt gucke ich aber mal nach, ob der noch läuft. Beziehungsweise ich hole mir den irgendwo her. Spielte jedenfalls den Goebbels. Und jeder, der ein bisschen Ahnung von Fernsehfilm hat, weiß, dass so 90 Minuten ungefähr anderthalb Monate bis zwei Monate in der Herstellung braucht. Das heißt, er hat sich zwei Monate in der Figur des Goebbels verhalten. Krass. Robert Stadelober.
Ich habe eben Josef Goebbels gespielt und der Regisseur Joachim Lang, der war damals oder ist immer noch der Programmleiter eines Literaturfestivals in Stuttgart, das heißt Spoken Arts Festival, und wird veranstaltet von der Akademie des gesprochenen Wortes. Und der wollte, dass ich da einen Abend über Tucholsky mache. Hat er mir während den Dreharbeiten quasi vorgeschlagen, und dann war ich so ein bisschen, weiß ich nicht, Tucholsky, das ist ja eher sowas für mittelalte Männer. Und dann habe ich gemerkt, ich bin ja eigentlich ein mittelalter Mann, mal gucken, was ich da so finde. Und dann habe ich da aber sehr viele schöne Gedichte gefunden, die tatsächlich universeller waren von den Gedanken als nur die Gedanken für mittelalte Männer. Und dann sind mir dazu Melodien eingefallen. Und dann habe ich so einen Abend daraus zusammengebastelt aus Prosastücken und ein paar Liedern und hat den eben in Stuttgart aufgeführt. Und das war so ein bisschen unvorbereitet reingestolpert, aber die Leute sind so dermaßen unvermittelt berührt gewesen von dem ganzen Inhalt, aber auch von meiner Herangehensweise, dass ich dachte, das könnte ja eine neue Theaterform für mich sein, um alleine Dinge zu machen. Genau, und dann habe ich da den Abend weiterentwickelt, und jetzt ist es immer noch so eine Art Stand-up Abend letzten Endes mit mittlerweile 15 Liedern und ziemlich vielen Prosa-Versatzstücken. Und der wird jeden Abend neu gebaut, je nach Publikum, je nach Ort, und erfreut sich großer Beliebtheit im deutschsprachigen Raum. Also ich nenne es keinen Namen, aber ich kenne einen sehr reichen Menschen, der ist tatsächlich mit ehrlicher Medienarbeit sehr reich geworden und war auch ganz klug und hat einen guten Riecher. Ich kenne niemanden, der vorbehaltlos großzügiger und stilvoller im Umgang mit seinem Geld ist als dieser Mensch. Also das ist jemand, bei dem du dich nie schlecht fühlst, wenn er dich im Restaurant einlädt. Er macht es einfach selbstverständlich, aber macht kein großes Gewese drum und kommt aus kleinen Verhältnissen und ist sehr, sehr reich. Ich kenne aber auch reiche Leute, die unglaublich knauserig und unangenehm sind und die permanent irgendwie ihren Reichtum nur für sich selbst benutzen. Aber ich kenne auch gar nicht so viele reiche Leute. Ich sehe natürlich genauso wie du auch viele reiche Leute da draußen, die mir tierisch auf den Senkel gehen. Und ich denke mir, was wollt ihr eigentlich mit noch einer Milliarde? Gebt doch mal ein bisschen davon ab. Ihr könnt es, also, ne?
Ja.
Aber ja, da ist man, Reichtum ist echt eine schwierige Sache. Ich glaube, eine Gesellschaft, die es zulässt, dass es Menschen gibt, die so pervers reich sind wie in unseren Gesellschaften gerade, die hat irgendwas falsch gemacht. Das Problem ist ja, die Debatte kann nicht offen geführt werden, weil dann Leuten wie uns gleich Neid unterstellt wird. Und ich bin gar nicht neidisch darauf. Ich finde es einfach nur absurd, dass jemand mehr Geld hat als das Bruttoinlandsprodukt eines Nationalstaats. Das ist einfach, da kann irgendwas nicht stimmen.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja. Aber was willst du machen, wa? Wir beide und Karl Marx werden es nicht mehr lösen.
Schnell ist er, der Robert, stelle ich immer wieder fest. Und ja, er hat den Wiener Schmäh im Nacken und auch ein bisschen in der Stimme, wie ich finde.
In Wien ist ja so, in Wien passiert ja alles 20 Jahre später. Laut Elias Canetti, oder man weiß es nicht genau. Wird Elias Canetti zugeschrieben, aber auch anderen Leuten, dass er gesagt hätte, wenn die Welt untergeht, dann gehe ich erstmal wieder zurück nach Wien, weil da passiert alles 20 Jahre später.
Achtet mal drauf, er hat ein neues Album seit Ende August 24, wo er Tucholsky-Texte vertont. Und dazu gibt es auch im Verbrecherverlag erschienen ein Buch. Es heißt, Kurt Tucholsky, klar, wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut. Herausgegeben von Robert Stadelober. Und ich grüße Robert. An dieser Stelle. Als nächstes bin ich im Dazwischen unterwegs. Unterwegs auf der Neustraße in Trier. Da ist die Galerie Netzwerk. Und das war einer der ersten Erste-Hilfe-Anlaufstellen, als ich frisch in Trier in der Provinz dachte, dass ich hier jetzt quasi bei lebendigem Leibe kulturell verdörren müsste, weil Trier so provinziell ist. Die Galerie Netzwerk ist das Licht am Ende des Tunnels gewesen und hat mir sehr geholfen, wieder in Trier anzukommen, weil ich immer wusste, es gibt in der Nähe fußläufig einen Platz, wo Kunst und Kultur ist, wo immer eine offene Tür ist und wo was passiert, was nicht immer berechenbar ist. Und wo Menschen zusammenkommen, die sich für Kunst interessieren und die selbst auch ihre Verantwortung sehen, Kunst zu unterstützen. Und das ist die Bettina. Bettina Gazimpour hat einen interessanten Nachnamen, aber nicht nur das. Bettina ist eine sehr coole Kunstvermittlerin, Kunstkonnoisseurin, selbst auch Künstlerin und macht eine ganze Menge Zeug.
Mit der Galerie Netzwerk versuchen wir ja auch, diese Scheu abzubauen, über die Schwelle in eine Galerie zu treten. Deshalb bezeichne ich mich auch manchmal gerne als Kulturattaché. Mhm. Also ich stehe für die Kultur, für die Bereicherung durch die kulturellen Dinge, die geschehen. Und das macht mir eben viel Spaß, ja. Ich finde, das macht auch dieses Lebensgefühl auch aus. Es ist Krieg, es ist, wie geht man mit dem Ganzen um? Und von daher ist es schon auch schwierig, die Leute auch zu sagen, guck mal, wir machen Kunst, oh, dafür habe ich gar keinen Kopf. Mhm. Weißt du, das ist halt auch oft so.
Aber
ne?
Gerade
die sich zurückziehen. Man soll jeden Ort und einfach schöner machen, damit diese Welt strahlen kann. Also wir mit diesem Klimawandel, mit diesen Klimaproblemen, was in der Welt passiert, ist einfach nur traurig. Aber ich denke, jeder Einzelne hat auch eine Verantwortung. Gerade heute kam wieder die Nachricht, also es ist ja dieser Erdüberlastungstag. Mhm. Ne? Und die Überschrift, als gäbe es 1,7 Erden. Also wir verbrauchen ja schon mehr, als eigentlich zur Verfügung steht. Ne? Jedes Jahr verbraucht die Menschheit mehr Ressourcen, als die Erde hergibt. Und es wird immer mehr ausgebeutet. Und das muss einem auch bewusst sein. Also nicht nur immer die anderen, sondern auch mal selber. Also mehr so im Kleinen. Also es braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Wie gesagt, auch mal einfach an der Mosel spazieren gehen und einfach mal dem Sonnenuntergang zuzuschauen. Das klingt jetzt, wie du sagst, sehr naiv. Aber einfach mit lieben Freunden zusammen zu sein und Zeit miteinander zu verbringen, das ist wirklich bereichernd.
Das kann kein Zufall sein, aber Bettina Gazimpour war genau unsere Nummer 10. Liebe Bettina, ich grüße dich und freue mich immer, dich zu sehen. Danke, dass du da bist, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Bussi in die Neustraße. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. An dieser Stelle ganz, 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 ganz großes Dankeschön an alle Unterstützer, an die liebe Steffi Stahl, die Tolle, bei der ich meinen Podcast produzieren kann. Danke an alle, die mitgemacht haben. Tanja Kriebel für deine Salonabende, für das du hier alle immer zusammenbringst und aufmischst, damit hier Schnittmengen weiter entstehen können. Danke an Hajo Schumacher, natürlich Hajo Schumacher, immer dabei. Danke an Robert Stadelober, ganz großer Fan, Robert. Vielen Dank, dass du dabei bist. Danke, Steffi Stahl habe ich schon gesagt. Danke, Jutta Pardeike, die tolle Lufthansa Jutta. Dir Trier, Mensch, dir Trier ist natürlich die Beatrice Linzmeier, alte Berlinerin, wa? Die hat mir ja geholfen. Die kam ja an mich ran und hat mich gepusht, das zu tun. Und danke auch an, jetzt kommt's, die Bitburger Brauerei. So viele Leute, die sich mit Kultur und Kulturförderung beschäftigen, haben mir gesagt, brauchst du nicht, Bitburger schicken dir 3 Kisten Bier. Aber nein, die Bitburger haben gleich Geld geschickt. Vielen Dank, liebe Bitburger Brauerei. Und dein alkoholfreies Bier, Superherb, das Grüne, ist fantastisch. So, jetzt habe ich an der richtigen Stelle auch nochmal Werbung gemacht. Also für alle die, die dazwischen den Podcast mögen, aber auch die, die wollen, dass es eine Simi-Wild-Show in Trier geben soll, die dürfen und sollen sogar spenden. Denn Simi-Wild e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, den gibt es schon seit 2013. Und wenn ihr die Dazwischenkultur unterstützen mögt, gerne. Jeder Betrag hilft uns weiter. Und die genauen Kontodaten findet ihr in der Beschreibung. Also, liebe Freunde des nachhaltigen Dazwischens, spendet und unterstützt und helft, damit wir weitermachen können. I love you. Tschüss.